Dank. Gleich das erste Bild mit dem Thema. Die Gemeinde, ihr erinnert euch, es gibt so eine Themenreihe, der Heilige Geist, die Gemeinde im Wind des Heiligen Geistes. Themenreihe, das ging mal los mit, der Geist Gottes ruft dich zum Glauben. Und wenn du Ja sagst, geht's einen Schritt weiter. Der Gemeinde macht aus dir eine Gemeinde, die organisiert ist, dass jeder seinen Glauben ausleben darf mit den Gaben, die Geist Gottes euch gegeben hat. Und miteinander wir den Leib Christi repräsentieren. Wenn du Ja sagst, geht's den nächsten Schritt weiter. Und in der Gemeinde erlebst du diese Trost und Liebe und Veränderung durch den Geist Gottes, der uns in unserem Leben, unserer Persönlichkeit auch eine Wiederherstellung und eine innere Heilung voranbringt. Und wenn du Ja sagst, geht's wieder weiter. Und das ist das Thema heute. Der Heilige Geist sendet die Gemeinde aus in die Welt. Also erst kommen, verändert werden und dann wieder gehen. Wieder gehen im übertragenen Sinne. Ihr versteht schon. Der Heilige Geist sendet die Gemeinde heute. Und dann zum Ende hin kommt das zweite Thema. Das ist eine kurze Einführung in unsere Gemeindeaktion. Mehr Glauben wagen, das ist sozusagen die Überleitung in die, ich sage dann am Schluss das noch, in die nächsten 6 Monate mehr Glauben wagen. Aber jetzt eben zu Beginn, liebe Gemeinde, der Anfang der Apostelgeschichte beginnt nicht mit einem großen Plan für die Jünger, kein Strategiepapier, kein Missionskonzept, kein Startschuss voller Aktionen. Der Anfang ist so klein und unscheinbar wie ein Senfkorn. Es heißt warten. Jesus sagt den Jüngern, dass sie Jerusalem nicht verlassen sollen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten sollen. Sie sollen nicht aus eigener Kraft losrennen, sondern auf die Kraft Gottes vorbereitet werden. Also am Anfang der Gemeinde steht keine Leistung, sondern Empfangen. Nicht eigene Aktivität, sondern das Aktivwerden des Heiligen Geistes. Das ist wichtig, weil wir ja oft meinen, so sind wir geprägt, so ist unsere Kultur. Gemeinde müsse vor allem klüger sein, smarter, modern, besser organisiert, methodisch geschickter mit allem, was man so lernen kann. Aber die Apostelgeschichte 1 sagt, die Gemeinde entsteht ja nicht aus dem eigenen Elan heraus, sondern aus dem Wirken Gottes. Die Gemeinde wird nicht aus sich heraus aktiv, sondern von Gott gesendet. Und darum geht es ja heute, der Geist Gottes sendet die Gemeinde. Jetzt den Bibeltext, Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, Jesus, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und diesem Text mit den einzelnen Stichworten will ich nun entlang gehen. Erstens, warten ist kein Stillstand. Jesus sagt, ihr sollt warten, und das klingt ja nicht besonders heldenhaft, wenn man warten soll. Warten hat so eigentlich keinen guten Ruf. Wir wollen ja lieber Power und Action, Ergebnisse, Tempo, Klarheit, vorangehen. Aber biblisches Warten ist kein passives Abhängen, sondern eine Haltung des Empfangens. Die Jünger warten nicht, weil nichts passiert, sondern weil Gott bereits etwas vorbereitet hat. Man könnte sagen, Warten ist hier wie das Einatmen vor dem Sprechen. Wer zu früh redet, redet oft unüberlegt, aus Unsicherheit, atemlos. Wer von Gottes Geist erfüllt sein will, muss lernen, still zu werden, sich zu öffnen, empfänglich zu sein. Und die Gemeinde beginnt im Raum der Erwartung. Dort, wo Menschen nichts so tun, als hätten sie alles im Griff. Wo sie erkennen, ohne Gott, ohne den Geist Gottes, können wir nichts Wesentliches tun. Und das ist für uns wichtig, dass wir darauf hingewiesen werden. Wir können Gemeinde organisieren und verwalten und planen und strukturieren. Und das ist alles nicht unwichtig. Aber neues Leben heißt Herzen verändern, heißt Mut geben, heißt Liebe entfachen, heißt Schuld vergeben, Hoffnung aufrichten, Menschen zu Jesus führen. Und das alles ist ein Werk des Heiligen Geistes. Also die Jünger sollen warten, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Taufe ist ja hier ein ganz starkes, umfängliches Bild. Bei der Glaubenstaufe, da werden wir ganz im Wasser vollkommen umfänglich mit Jesus Christus verbunden, an ihn angegliedert, in ihn hineingetauft. Und bei der Taufe, die hier angesprochen ist, bei der Taufe des Heiligen Geistes, wird umfänglich unsere Zugehörigkeit zu Jesus und zu seiner Gemeinde und in der Gegenwart Gottes hineingenommen. Zweitens, die Kraft kommt nicht aus uns. Jesus sagt es ja in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das Wort Kraft ist hier zentral. Es geht nicht zuerst um Lautstärke und es geht auch nicht um Überredung und nicht um religiöse Energie, auch nicht aus dem, dass starke Persönlichkeiten andere beeindrucken können. Es geht um Gottes Gegenwart und wie er Menschen anspricht und verändert. Vergleichbar vielleicht mit einem Handy ohne Strom, Akku leer, kann ja technisch perfekt sein, alle Funktionen sind vorhanden, aber ohne Strom, ohne Akku bleibt es stumm, dunkel, hilflos. Und genauso kann auch eine Gemeinde äußerlich alles haben und doch innerlich ausgelaugt und erschöpft sein, wenn sie nicht aus dem Geist Gottes lebt. Der Geist Gottes ist ja nicht bloß eine Zusatzausstattung für die besonders eifrigen und frommen Christen, sondern es ist unsere Lebenskraft, die Lebenskraft der Gemeinde. Diese Kraft, die hat einen besonderen Charakter. Sie ist ja nicht die Kraft, die sich durchsetzt, die mit Gewalt oder gar militärisch alles erobert, sondern es ist die Kraft hier aus dem Text, die bezeugt, dass Jesus der Herr ist. Jesus sagt ja nicht, ihr werdet Macht haben, um andere zu beherrschen. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Der Geist, da geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern um Jesusverherrlichung. Er macht nicht groß, was wir können, sondern groß, wer Jesus ist. Auch ein Gedanke für uns als Gemeinde, vielleicht ein Prüfstein, dient unser Leben dazu, uns selbst zu präsentieren oder wird durch uns Jesus sichtbar. Und wenn der Geist wirkt, dann entsteht eben nicht religiöses Leben, sondern Christus in der Mitte, Christus zentriert. So ähnlich wie wir es in der Gemeinde vor vielen Jahren mal formuliert haben, da ist auch dieser Dreiklang Menschen im Blick und dann Jesus in der Mitte, die Gemeinde als Basis. Jesus in der Mitte, das ist der entscheidende Punkt. Drittens, Zeugen statt Experten. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ein Zeuge ist ja kein Experte, der alles weiß, theoretisch erklären kann. Ein Zeuge sagt, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Und genau darin liegt ja die Stärke der Gemeinde. Sie muss nicht zuerst alles beantworten können, sie muss nur bezeugen, was sie mit Jesus erfahren hat. Und das nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck heraus. Es geht ja nicht um unsere Leistung, sondern um das, dass Jesus durch uns wirken kann, durch seinen Geist. Ich höre das ja manchmal. Christen denken vielleicht, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, ich kann schon gar nicht evangelisieren. Wenn dann irgendwelche Fragen kommen, ich kann das gar nicht richtig beantworten. Aber ein Zeuge braucht ja auch nicht perfekt sein. Er muss wahrhaftig sein und erzählen können. Wo hat Jesus mich getröstet? Wo hat er mich gerufen? Wo hat er mir vergeben? Wo hat er mich neu gemacht? Und ich habe da einen schönen Vergleich gefunden. Stellt euch vor, ein Spiegel. Ein Spiegel hat ja kein Licht aus sich selbst heraus. Er kann Licht weitergeben, wenn er richtig ausgerichtet ist. Und die Gemeinde ist in diesem Vergleich eben nicht die Quelle des Lichts, sie soll das Licht Jesu widerspiegeln. Und wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann sind wir nicht der Scheinwerfer oder selber die Sterne, die leuchten, sondern Spiegel Gottes. Und zu diesem Zeugnissein gehört auch, dass das nicht privat ist, sondern Jesus führt uns heraus von innen nach außen, erweitert den Horizont, Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Eine Bewegung, wie schon gesagt, von innen nach außen. Und der Geist Gottes macht aus einer eingeschlossenen Gruppe, und sie waren ja damals eingeschlossen, die ersten Jünger, und haben sich versteckt und zugesperrt, er macht aus ihnen eine gesandte Gemeinde. Christsein also nicht nur privat, nicht nur für mich, sondern Gott zieht uns in die Welt hinein. Viertens, die Sendung beginnt schon vor der Tür. Die Reihenfolge ist in unserem Text bemerkenswert. Die Jünger sollen zuerst auf den Geist warten und dann Zeugnis geben. Das heißt, die Gemeinde wird nicht in sich selbst versammelt, um sich selbst zu genießen. Sie wird gesammelt, um gesendet zu werden für andere. Eine Logik des Evangeliums. Gott sammelt, segnet und sendet. Er ruft zusammen, um dann die Menschen wieder weiterzuschicken, damit der Segen weiterfließt. Und wer den Geist Gottes empfängt, wird eben nicht eingeladen in eine Wohlfühlzone und Komfortzone und wo man dann sich zurückzieht und für sich schön macht, sondern er wird hinausgesandt. Und in den 4 geografischen Stationen, die hier im Bibeltext genannt werden, sehen manche Theologen auch geistliche Kreise. Und dann heißt es dort Jerusalem, das meint vielleicht mein unmittelbares Umfeld. Judäa, vielleicht das vertraute, aber schon etwas weitere Umfeld. Samarien, das Fremde, das Schwierige, manchmal auch das Verletzende. Und bis zum Ende der Erde der weite Horizont Gottes. Also der Geist Gottes sendet uns manchmal ja nicht nur zu Menschen, die uns sowieso liegen. Er sendet uns auch zu denen, die anders denken, anders glauben, anders leben. Und genau dort zeigt sich, ob die Gemeinde vom Geist Gottes geleitet wird. Denn der Geist ist ja nicht nur national, also für Deutsche oder weiße Europäer. Er ist nicht nur kulturell, so die gebildete Mittelschicht, die wohlerzogenen Bürger wie wir, oder sozial, auch finanziell in der Mittelschicht. Das sind alles menschliche Begrenzungen, aber Geist Gottes sprengt diese Grenzen und geht darüber hinaus bis ans Ende der Welt. Ja, fünftens, Jerusalem, Judäa, Samarien. Und Samarien ist in dieser Aufzählung besonders, man kann sagen, provokant. Juden und Samariter waren historisch auseinander entzweit. Da gab es eine geschichtliche Belastung. Es gab religiöse Spannungen, kulturelle Trennungen, Vorurteile. Und Jesus sagt gerade, dort sollt ihr auch meine Zeugen sein. Ihr sollt auch dorthin gehen. Geist Gottes schickt uns eben aus unserer Komfortzone heraus, auch in Spannungsfelder. Er führt uns dorthin, wo Versöhnung nötig ist. Und vielleicht ist dein Samarien ein bestimmter Mensch, mit dem du keinen Frieden hast. Vielleicht ist es eine Nachbarschaft, die wir lieber meiden. Vielleicht ist es eine Generation, die wir nicht verstehen und von der wir uns lieber abkapseln. Vielleicht ein Milieu, das uns fremd ist. Und hier liegt eine große praktische Wahrheit. Der Geist Gottes sendet nicht nur Missionare über Ländergrenzen, vielleicht bis nach Peru, zu Dios Pisuyana, zu unserem Missionswerk dort, sondern er sendet Botschafter der Versöhnung auch in den Alltag. Und es betrifft dann jeden von uns in den Alltag. Ein versöhntes Wort in einer zerbrechenden Familie, respektvoller Umgang am Arbeitsplatz, ein offenes Wort für den einsamen Nachbarn, vielleicht ein passendes Glaubenswort im Gespräch mit anderen. All das ist ein Teil, ein praktischer Teil dieser Sendung. Oder konkreter ausgedrückt, unsere Gemeinde hat ja auch etwas Organisatorisches und es soll auch gut funktionieren. Es soll laufen wie ein geöltes Uhrwerk mit Gottesdienst und Gruppen und Hauskreise und besondere Termine und Angebote und so weiter. Doch letztendlich geht es darum, dass der Geist Gottes die Menschen berührt. Und das andere sind Plattformen, ist das Mittel, ist der Rahmen, in dem so eine persönliche Begegnung geschehen kann. Begegnung zwischen Menschen, zwischen dir als gläubigen Christen zu einem anderen Menschen und Begegnungen zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Geist Gottes und jedem, der da ist. Und so ist manchmal ein leises Gespräch am Sitzplatz. Also wenn ihr zwischendurch mit eurem Nachbarn flüstert, dann kann es was sehr Wertvolles und Wichtiges sein. Manchmal ist ein offenes Ohr zwischen Tür und Angel, manchmal ein mutiger Schritt auf jemanden zu, der am Rande steht. All das sind wichtige Beiträge, in denen es zu so einer Konkretisierung im Alltag kommt, eine Sendung von Mensch zu Mensch, dass der Geist Gottes durch dich und direkt Menschen anspricht. Dazu passt auch Nummer 6, der Geist formt Haltung. Was bewirkt er in der Gemeinde? Kraft, um die Aufgaben zu erledigen, aber auch eine Veränderung der Menschen, die dazugehören, eine neue Haltung. Der Geist macht uns demütig, so wie Jesus. Er macht uns mutig, so wie Jesus. Er macht uns liebevoll. Er macht uns freundlich, klar, so wie Jesus. Er schenkt nicht nur Worte, sondern verändert uns, unsere Haltung, unseren Charakter. Und das ist ja ein tiefer Zusammenhang, der hier zutage kommt. Eine Gemeinde wird umso glaubwürdiger, wenn sie selbst vom Geist Gottes geprägt ist. Und wir wollen ja nicht in selbstgemachten Aktivismus uns Entwicklung, sondern uns vom Geist Gottes senden lassen zu den Menschen. Wir wollen nicht beschäftigt sein, sondern gesandt. Wir reden über Gott, aber aus dem heraus, dass wir einander lieben und mit Gott selber persönlich unseren Alltag gestalten. Und so wirkt der Geist gegen die Angst in unserer Gesellschaft, gegen die Selbstbezogenheit, auch gegen Resignation und Hoffnungslosigkeit. Weil er Mut gibt, wenn wir uns vielleicht klein fühlen, weil er Liebe gibt, wenn wir hart geworden sind, weil er Klarheit gibt, wenn wir unsicher werden und weil er uns Ausdauer gibt auf einem langen Weg. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch manchmal als mit dem Wind verglichen. Den Wind sieht man nicht direkt, aber man erkennt seine Wirkungen. Das Segel füllt sich und das Segelschiff kann voranfahren. Bäume bewegen sich und das Laub raschelt im Wind. Die Luft verändert sich, haben wir gerade in den letzten Tagen so erlebt, wie auf einmal so eine frische Frühlings- und Sommerluft da war. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Man kann ihn nicht festhalten wie ein Objekt, aber man kann erkennen, wo er wirkt. Menschen werden lebendig, eine Gemeinschaft bekommt Bewegung, Beziehungen werden neu, der Glaube wird konkret. Es geht weiter mit siebtens ein paar praktische Anwendungen, das fasst es nochmal ein bisschen zusammen. Was heißt es denn ganz praktisch? Lern zu warten. Warten nicht als Ausrede für Nichtstun, sondern als geistliche Disziplin. Bevor wir handeln, brauchen wir Gebet, Stille, Hören. Und eine Gemeinde, die nicht betet, wird irgendwann nur noch aus eigener Kraft laufen und auslaufen. Zweitens, rechnet mit dem Geist. Bitte Gott nicht nur um gute Ideen, sondern um seine Gegenwart, dass er da ist, mit uns unterwegs. Nicht nur um bessere Planung, sondern um Verwandlung, dass er auch mich, uns als Gemeinde und die Menschen verändert. Der Geist Gottes ist ja kein christlicher Luxus, sondern das ist die Antwort auf Ohnmacht und Unvermögen und Hoffnungslosigkeit. Das ist die Antwort auf das, was uns in diesem Leben so runterzieht. Drittens, seid Zeugen im Alltag. Nicht nur im Ausnahmefall von über unserem Glauben sprechen. Denn das Leben mit Jesus zeigt sich ja im Alltag, in den vielen kleinen, verlässlichen Schritten, wenn wir mit unserem Nächsten ehrlich reden, wenn wir bereit sind zu Vergebung oder um Vergebung zu bitten, wenn wir trösten, wenn wir dienen, wenn wir zuhören, wenn wir Hoffnung aussprechen, wenn wir Jesus als unsere Hoffnung bezeugen und überall da machen wir ihn sichtbar. Im Alltag, bei den vielen kleinen Schritten. Viertens, geht dorthin, wo es unbequem ist. Das muss man nicht immer machen. Das ist nicht das einzige Ziel, aber es gehört auch dazu. Dorthin, wo es unbequem ist. Und vielleicht ist ja dein Samarien ein Mensch, dem du innerlich vergeben solltest. Vielleicht ein Arbeitskollege, der dich nervt. Vielleicht eine Person, die so anders denkt, dass es dich aufregt. Und der Geist sendet auch dorthin, weil die Liebe Gottes auch in dieser Situation der Sieger ist und Menschen verändern kann. Und fünftens, vertraut auf Gottes Wirkung und nicht auf eure Perfektion. Der Geist sucht ja nicht makellose Menschen, Superchristen, die alles sehr gut können, perfekt können. Er sucht verfügbare Menschen, also Leute wie dich und mich, wenn wir Ja sagen, wenn wir bereit sind, uns vom Geist Gottes senden zu lassen. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8, ganz am Anfang gelesen, zeigt uns eine Gemeinde im Werden. Die ist noch nicht perfekt, es wird erst. Und es gibt auf dieser Erde kein Ziel, wo man sagen kann, so, jetzt sind wir perfekt, jetzt haben wir es erreicht. Wir sind immer im Werden, immer im Fluss, immer in Veränderung. Warten am Anfang, empfänglich, wie Gott uns beschenkt und uns füllt, bevollmächtigt und dann aber auch gesandt. Der Geist Gottes als der Atem Gottes, der uns Lebenskraft gibt. Eine Gemeinde, die eben nicht aus sich heraus lebt, sondern von den Ideen von Gott, von seiner Gegenwart. Und wenn der Geist kommt, bleibt die Gemeinde ja nicht stehen. Wir verändern uns und das ist auch gut so und das ist auch nötig. Und so wird aus Wartenden eine geistgetragene Bewegung. Und dann wird aus einer kleinen Gruppe von Zeugen damals in Jerusalem eine Bewegung auf der ganzen Welt. Und dann wird aus Angst Mut, und dann wird aus Stille ein Wort, und dann wird aus Nähe Sendung. Der Geist Gottes sendet die Gemeinde. Also die entscheidende Frage ist nicht zuerst, was können wir tun, sondern sind wir offen für den Heiligen Geist, der uns verändert und sendet. Wo der Geist Gottes Raum gewinnt, da werden wir als Gemeinde nicht klein gehalten, aber hinausgeführt. Hinaus nach Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Und jetzt, das hat ja auch eine gewisse Logik, der Übergang zu unserer sechsmonatigen Aktion, mehr Glauben wagen für das nächste halbe Jahr. Und das Ziel ist ja, das Vertrauen in das Wirken Gottes zu vertiefen und das auch in konkreten Schritten praktisch werden zu lassen. Ihr seht die sechs Monate aufgeteilt in sechs Kernbausteinen. Da geht es um Gebet, um Geben, um Bibel lesen, um Vertrauen, um Dienst und um mehr Zeugnis wagen. Dazu gehören Themengottesdienste. Nächsten Sonntag geht es gleich los. Ich habe dazu an alle das Konzept versenden lassen über den Gemeinde-Newsletter. Es hängt unten noch aus. Wer das nicht bekommen hat, möge mir Bescheid geben. Ich kann es nochmal extra jedem auch zusenden per Mail oder auch ausdrucken, kein Problem. Da ist das Programmatische so ein bisschen vorgestellt über diese sechs Monate. Themengottesdienste, Kleingruppenarbeit für die Hauskreise, aber auch um praktische Mitmachaktionen, praktische Umsetzung, wo jeder mitmachen kann, jeder für sich und dann doch wir als ganze Gemeinde. Sechs Monate, die deinen Glauben verändern. Dafür möge Gott uns segnen. Amen.